ich habe immer das Gefühl gehabt, das Schreiben ist schon, ich bin echt gern allein und ich bin schon so ein Loner und ich mache, also deshalb liegt mir Schreiben. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Kunst noch ein bisschen mehr so, irgendwie, dass es das ein bisschen den Widerstand von der Welt gibt oder dass man irgendwie rausgehen muss dafür. Und das fand ich irgendwie interessanter.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast der Bildhauer Yves Scherer. Hallo Yves. Yves, erzähl mal, wie du zu Kunst gekommen bist. Also du kommst aus Solothurn in der Schweiz?
Genau, ja, genau. Ich bin aufgewachsen im kleinen Dorf mit so 3000 Einwohnern außerhalb von Solothurn. Und,
Landwirtschaft oder was haben deine
Eltern gemacht? Nee, nicht Landwirtschaft, eher. Also so ein kleines, das Dorf, so ein Industriedorf, wo Vonroll ist, so eine Stahlfirma in der Schweiz, die so die ganzen Gullideckel und sowas machen.
Und die haben Gullideckelguss gemacht?
Nee, ich meine, das ist einfach so eine Stahlfirma, so eine berühmte, so eine große, ich meine...
Alles mit Stahl. So wie hier in Essen quasi Krupp.
Genau,
ja.
Genau.
Also du hattest aber quasi keine Role Models, die Kunst gemacht haben in der Verwandtschaft oder in der Familie.
Nicht so. Meine Tante, die, aber das war, glaube ich, ich sehe jetzt das nicht so als Role Model, aber die hat immer, die war in Paris und hat quasi so ein bisschen sowas mit sowas mal versucht, aber dann hat es nicht geklappt und dann ist die ja so in Werbung gegangen oder sowas. Aber vielleicht so war nicht so der kreative Typ, meine ich früher. Meine Schwester eher. Und dann eher so die Role Models waren zum Beispiel der erste Boyfriend meiner Schwester oder sowas. Der war so Graffiti, so ein bisschen Street-Art-Ding, wo so ein bisschen sowas reinkam.
Und dann hast du die Schule fertig gemacht in der Schweiz und bist nach Berlin an die TU, glaube ich.
Nee. Ich habe in der Schweiz die Schule fertig gemacht und dann, oder bevor ich quasi normale Highschool fertig gemacht in der Schweiz. Dann habe ich in der Schweiz angefangen zu studieren, so ein bisschen Philosophie und Soziologie und Politik und sowas. Und dann, ich hatte eigentlich immer so ein Interesse an Literatur so ein bisschen oder einfach quasi an Lesen. Wenn man so im kleinen Dorf ist, glaube ich, ist Lesen so das Tor zur Welt oder so ein bisschen. Ne? Und dann habe ich angefangen, Literatur zu studieren und bin deshalb quasi dann nach Berlin gegangen für ein Auslandssemester und bin dann einfach in Berlin geblieben. Und bin nicht mehr zurück in die Schweiz gegangen und habe dann quasi von da so ein bisschen über Umwege quasi aufgehört zu schreiben und angefangen, eigentlich Skulpturen, Kunst zu machen.
Also du hast richtig, wolltest Literatur machen, also hast quasi...
Für eine kurze Zeit habe ich das versucht. Ja. Für so ein Jahr lang oder 2,5 Jahre habe ich das versucht, aber dann hat sich das irgendwie nicht so ganz richtig angefühlt. Auch mit dem Deutschen, sowas. Ich fand das immer so ein bisschen limitierend damals.
Aha. Dabei ist das Schweizerische ja auch Deutsch, oder?
Nee, aber so meinte ich das gar nicht. Ich meine, ja, damals, als ich so in Berlin war, so Literatur in dieser Umgebung war das schon so, hatte ich so das Gefühl, dass der deutschsprachige Raum so das Limit ist und dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert oder sowas. Ich glaube, das so ist wahrscheinlich auch gar nicht mehr unbedingt, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Kunst oder sowas, das war nur ein Teil, warum ich das so, also warum ich in eine andere Richtung gedriftet bin. Das Kunst ist so universeller als Sprache. Da muss ich jetzt nicht unbedingt... Ich habe so Freunde in der Schweiz, die sind Schweizer Rapper. Und Daniel Markt ist halt so Schweiz oder sowas. Und das finde ich irgendwie, fand ich immer limitierend so ein bisschen. Und schreiben in Englisch, jetzt könnte ich das, glaube ich, so ein bisschen. Ich wohne jetzt seit 15 Jahren oder sowas im englischsprachigen Raum. Aber damals wäre das, glaube ich, nicht.
Nee, das stimmt. Klar, Kunst ist eine viel universellere Sprache. Und das Interessante ist, selbst sehr erfolgreiche Autoren werden zum Teil ja überhaupt nicht übersetzt, weil die englische Literatur selber so viel produziert, dass es gar keinen Bedarf gibt, noch mehr. Also die meisten deutschen Bestseller werden gar nicht ins Englische übersetzt.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also deutsche Classics halt.
Aber wie kam es denn dann zur bildenden Kunst? Also du hast da Literatur gemacht und hast in Berlin schon angefangen, Kunst zu machen?
Ein bisschen strange story, aber ich habe damals, als ich noch so ein bisschen Literatur gemacht habe, habe ich angefangen, in so einem Café zu arbeiten. Und da mein Chef war so ein bisschen spiritueller, oder es war so ein bisschen so ein Ziehvater von mir in einer gewissen Weise. Er war Architekt, aber auch hatte so ein bisschen chinesische Philosophie und sowas. Und dann wurde ich von meiner Freundin damals aus der Wohnung geschmissen, war so ein bisschen auf der Straße und so. Und dann hat der mich aufgenommen und hat irgendwie gemeint, weil ich so ein chinesischer Zodiac Rabbit bin, dass ich, wenn ich jetzt... das Jahr des Hasen kam, das chinesische Jahr des Hasen, hat gemeint, dass ich um dieses Jahr zu konfrontieren, sozusagen, dass ich einen Hasen fangen sollte oder sowas. Mhm. Und dann habe ich das so angefangen in der Hasenheide und sowas, versucht so Hasen zu jagen und sowas.
In der Hasenheide?
Zum Beispiel,
gibt's
genau.
Hasen?
In der Hasenheide gibt es echt nicht viele Hasen, ehrlicherweise. Ja. Es ist so ein paar andere Parks.
Ich heißt zwar Hasenheide, aber
genau, aber es war ein Schöneberg. Das Problem war eher, dass dann, wenn man sich das so forscht, dass man abends oder nachts Hasen jagen geht, da trifft man dann meistens Leute, die...
Das ist nicht so cool, wenn man dann
das denkt man so. Aber ich war dann so an einem Abend oder so nachts, weil ich da hatte, das waren so Orangenschalen und da war so ein Kartonding, wo man sagt, wie so ein Comic oder sowas, wo man dann hofft, dass das so drauf fällt. Und dann saß ich halt auf der Bank und dann kam da so ein Typ. Und dann hatte ich halt Angst, dass das was Illegales ist, was ich hier versuche. Und habe gedacht, der will jetzt mir Stress machen. Dann setzt er sich halt so nebendran und auf da so 5 Minutes sagt er, you wanna jerk me off? Und ich
Das war so Cruising.
Und ich war mir das total überhaupt nicht bewusst. Das ist so Cruising. Anyways, ich habe manchmal so jetzt zurückblicken.
Hast du denn den Hasen gefangen?
Nee, ich habe es nie geschafft.
Aber du hast versucht.
Ich habe es eine Weile lang versucht. Aber ich weiß nicht genau, wie tatsächlich diese Story, ob das tatsächlich so den Übergang markiert. Aber ich habe das damals irgendwie, also dieses Interesse an was Physischem zu machen oder sowas, fand ich irgendwie, sowas in der Welt zu machen. Die Kunst, ich habe immer das Gefühl gehabt, das Schreiben ist schon, ich bin echt gern allein und ich bin schon so ein Loner und deshalb liegt mir Schreiben. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Kunst noch ein bisschen mehr so, irgendwie, dass es das ein bisschen den Widerstand von der Welt gibt oder dass man irgendwie rausgehen muss dafür. Und das fand ich irgendwie interessanter.
Aber das mit dem Hasen ist ja schon, der Hase ist ja eine wichtige Figur, auch in der Kunst, ne? Von Dürer über Beuys. Weißt du, der Dürerhase.
Ja, klar.
Und die Beuys irgendwie, wie er versucht, dem Hasen die Kunst zu erklären. Also vielleicht gibt's da ja einen mythologischen Transfer, der da stattgefunden hat.
Nee, das glaube ich auch. Ich fühle mich auch tatsächlich so ein bisschen als Hasen. Vielleicht eben wegen diesem chinesischen Ding. Aber ich denke mir das oft, ja.
Aber eine Hasenskulptur hast du noch nicht gemacht?
Nee.
Weil du hast jetzt hier
so Hasenfelle
Hunde, Zicklein. Ja. Wo kommen die Figuren, die Tiere her, die du jetzt hier auch in deiner Ausstellung im Kunstraum Heiliggeist zeigst? Wie haben die sich entwickelt?
Weiß ich gar nicht. Die erste Skulptur, die ich gemacht habe mit den Tieren, war eine Katze, weil ich eine Katze im Studio habe. Das ist eine Katze, da habe ich auch eine hier sogar. So eine kleine Katze, die von so einer Hand gestreichelt wird und die Hand ist dann so wie so abgeschnitten, quasi im Handgelenk. Das ist wie so eine Geste oder so wie so ein Frozen in Time oder sowas ist. Das war so die erste Tierskulptur. Und dann fand ich das irgendwie interessant, diesen Moment so von zwei Figuren oder sowas in einer Figur, so zwei Figuren in einer Skulptur zu haben, in dem sie, also hier war so ein Mensch und so eine Katze oder sowas. Und dann kam quasi das Schaf oder die Ziege so in einer ähnlichen Richtung, dass dann irgendwie, ich habe mir das so vorgestellt, dass jemand der Ziege so dieses, so eine Blume zum Riechen gibt oder sowas, oder wie man so, wie in der Schweiz auch kennt, wenn man so Kühe füttert oder sowas, ne, wenn man wandern geht. Und dass man halt einfach dann halt diese Hand weglässt und dann ist halt einfach diese Blume, die da an dem Mund der Ziege steckt oder sowas,
schwebt
oder das ist da irgendwie so. Und dann finde ich das ganz witzig, weil dann irgendwie sieht's auch aus, als wird dann so wie so ein Persönlichkeitsmerkmal dieser Ziege, so eine poetische Ziege dann, die das halt dann riecht, anstatt isst oder sowas. Mhm, genau, das finde ich irgendwie, so sehe ich das ein bisschen. Ja.
Und dann warst du in Berlin und hast, wie hat sich das dann materialisiert?
Ich habe meine Nachbarn kennengelernt in Berlin, weil ich meinen Schlüssel verloren hatte. Mein Vater kam auf Besuch und ich hatte meinen Hausschlüssel verloren. Dann war ich ausgesperrt und dann bin ich zu meinem Nachbarn hochgegangen und gefragt, ob ich mich von der ihrer Wohnung in meine Wohnung runter abseilen kann, um das Fenster einzuschlagen. Und dann haben wir das versucht und das hat nicht geklappt. Aber so habe ich meine Nachbarn kennengelernt. Und die waren quasi, die waren in Deutschland auf der Kunsthochschule. Und die haben schon so ein bisschen ernsthafter Versuch, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt von irgendwas, die haben so ein bisschen ernsthafter Versuch, Kunst zu machen. Also sie hatten auch ein bisschen, die sind sich Galerien angeschaut gegangen und sowas, so ein bisschen so. Und dann habe ich bei denen, quasi, die hatten so ein Studio und habe mich dann bei denen im Studio eingemietet und dann einfach mal so angefangen, einfach ein bisschen ernsthafter Kunst zu machen, eigentlich aus dem Nichts raus so ein bisschen. Und habe quasi dann da für 3-4 Jahre, ich weiß gar nicht wie lange, da einfach ein bisschen auf die eigene Faust, so ein bisschen da Kunst gemacht, aber trotzdem so ein bisschen Einfluss gehabt von plötzlich, ja, ich wusste ja auch nichts über Kunstgeschichte oder Kunstwörter oder gar nichts eigentlich. Und da so ein bisschen Zugang gefunden. Und dann nach ein paar Jahren ist einer von denen, guter Freund von mir, ist nach London gezogen, dann ins Royal College. Und der hat mich so angerufen und hat gemeint, ey, komm doch auch, Rief, ist ganz gut hier. Und habe ich mir gedacht, ja, gehe ich auch. Und es war eigentlich in einer gewissen Weise eher, also in einer gewissen Weise war es für mich auch ein bisschen, ich wollte ein bisschen aus Berlin raus, ich war da für 5 Jahre und da ging es ein bisschen das Gefühl, ich brauche ein bisschen was anderes. Deshalb war das für mich, und weil ich quasi von Anfang an eher so ein bisschen auf eigene Faust alles gemacht habe, war auch Kunstschule, hat mich eigentlich nicht interessiert. Es war eher so eine Chance, in eine andere Richtung zu gehen, so ein bisschen.
Und rauszukommen.
Rauszukommen und einfach irgendwie so ein, genau, rauszukommen, neues Umfeld, ein bisschen, ich hatte einfach das Gefühl, ich brauche ein bisschen neues Umfeld. Ich habe das auch da, die Kunst, das war nicht wirklich Kunsthochschule, das war quasi, ich bin einfach da. Ich hatte dann einfach, anstatt dass ich mein Studium in Berlin hatte, hatte ich ein Studium in London, an der Schule quasi. Sowas.
Und dann hast du einen Antrag gestellt im Kanton und...
Nee, ich habe in der Schweiz, ich habe damals ja auch noch keine Kunst verkauft, aber ich habe ich habe einen Förderpreis gewonnen in der Schweiz damals. Mhm. Das war nicht, da bewirbt man sich nicht, dann habe ich gewonnen quasi für, weiß gar nicht, wahrscheinlich habe ich mich für einen Förderpreis beworben, ich kann mich gar nicht...
Aber wann würdest du sagen, wann hat sich deine Sprache, also es geht ja stark bei dir um Beziehung, weiß ich nicht, private und öffentliche Mischverhältnis, Identität, auch irgendwie vielleicht so ein bisschen Schweiz durch die ganzen Tierelemente, aber auch so ein Individuum versus Star-Kult und Social Media und unsere gegenwärtige Gesellschaft. Wann hat sich das sozusagen materialisiert in einer Praxis?
Ich glaube, wahrscheinlich würde ich sagen, in London. Also ich würde sagen, so 2012, 2013 habe ich so meine erste Einzelausstellung gemacht und auch so die ersten Werke, wo ich sagen würde, wo das so reingekommen ist, wo dann auch so ein bisschen dieses Celebrity-Ding mehr reingekommen ist. Jetzt das mit der Schweiz ist, glaube ich, eher was so ein bisschen more recent oder ein bisschen was eher, je weiter ich weg bin von der Schweiz, desto mehr mache ich Kunst über die Schweiz, so ist es manchmal nicht. Aber sonst würde ich sagen, dass ich so dass diese Praxis ein bisschen verschärft hat.
Weil seit 10 Jahren ungefähr lebst du in New York.
Ich lebe seit 11 Jahren jetzt in New York.
Ja. Und eine bekannte Arbeit von dir war ja ein Screen deiner Freundin mit so einem Wassertank davor.
Das war meine erste Ausstellung, die ich gemacht habe in London.
Ja, erzähl mal, was war das?
Das ist meine erste Ausstellung, so die erste Installation, die ich gemacht habe. Das war damals, als ich nach London gezogen bin, hatte ich noch so eine Long-Distance-Beziehung mit Berlin, weil ich meine Freundin da gewohnt habe. Und habe dann irgendwie über Skype mit ihr so gesprochen. Und dann habe ich die erste Ausstellung, die ich gemacht habe, ich habe da so echt so viel, für ein halbes Jahr in so einem Wassertank gearbeitet, weil das in der Produktion super aufwendig war, was eigentlich nur so ein Plexiglas-Tank war. Aber da muss man wegen dem Wasserdruck, auch wenn da nur 2 Liter Wasser drin sind, wenn das so 2 Meter hoch ist, wird der Wasserdruck unten so stark, dass man quasi ein Aquarium bauen muss, das eigentlich 20 mal 20 Meter mal 2 Meter halten kann, in der Stärke.
Weil das Druck von der Physik unten...
Genau, aber es gibt ja so ein Experiment, ich wusste davon auch nichts, wenn man so ein Holzfass hat, oder das hat mal jemand gemacht, glaube ich, ein Deutscher, ein Holzfass hat und da einen Strohhalm macht in den 2. Stock und da Wasser in diesen Strohhalm füllt, dann irgendwann platzt unten das Fass von dem Druck, das nur von diesem Strohhalm, von diesem kleinen Wasserding, das aus dem 2. Stock umkommt, einfach weil der Wasserdruck so hoch ist. Also ich bin kein Physiker, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das wahr ist oder nicht, aber der Wasserdruck quasi, wenn man, dass es überhaupt nicht von der Fläche abhängt, also ganzer Swimmingpool hat genau gleich viel Wasserdruck wie eine Wasserflasche oder sowas. Mhm. So wurde mir das damals erklärt in einer gewissen Weise. Deshalb habe ich da so einen Wassertank gemacht und der war halt so ein super massiver Wassertank, wo aber nur ganz wenig Wasser drin war. Und der stand dann so angelehnt und dahinter war so in dem Raum war das Foto von meiner Freundin. Und dann, weiß ich noch, weil so ein Freund von mir kam dann nach London und kam sich die Ausstellung anschauen und der meinte dann so, dass für ihn das so ein bisschen dieser, so wie so den Computerscreen oder so diese Schwelle zum Virtual Space quasi verkörpert, dieser Wassertank. Und weiß nicht, ich habe dann in meiner Wohnung in New York noch diesen Tank. Ich finde es echt so ein cooles Objekt, weil es auch ein bisschen mit diesem Wasser drin ist, so komplett transparent, aber hält irgendwie trotzdem das Wasser.
Und ist eine Distanz quasi?
Ja, es ist damals, da war es quasi so eine Distanzschaffung, genau. Aber ich finde es schon auch als Objekt selber, finde es eigentlich, niemand fand das jemals gut, außer mir, glaube ich. Aber ich finde es schon...
Na gut, es hat schon viel Aufmerksamkeit gebracht, oder?
Ich habe das Gefühl, die meiste Aufmerksamkeit für mich, die ich so gekriegt habe damals, war eher so diese Emma Watson-Geschichte. Ich habe für 5 Jahre lang oder so, das haben mich alle Leute immer noch gefragt, why Emma Watson? Ich habe das Gefühl, dass jetzt bin ich davon ein bisschen weg, schon eine Weile. Das
ist auch. Und why Emma Watson? Einfach, na, aber es hätte auch genauso gut wahrscheinlich, ich habe sie ja verwechselt mit, wie heißt die also ich bin irgendwie da so weit weg, für mich sind die oft auch relativ austauschbar.
Ja, das glaube ich, ja, ja.
Ich dachte nämlich erst, das wäre die mit dem Typen verheiratet ist, der bei Gladstone war.
Oh, Jennifer Lawrence?
Jennifer Lawrence, genau. Aber man schreibt denen natürlich doch sehr unterschiedliche Attribute zu, oder?
Ja.
Also für Emma Watson, das ist, wo diese Fotos geleakt wurden, ne?
Genau, Emma Watson. Der Grund, warum Emma Watson war damals, war einerseits, weil ich wahrscheinlich in London gewohnt habe oder sowas. Und das ist schon so UK Darling. Das, Emma Watson war schon damals so das Britische und halt... Harry Potter, ich hatte Hermione gespielt in Harry Potter, ich bin schon ein bisschen Harry Potter-Typ. Und,
okay.
Und das war auch ein bisschen, ich glaube gerade, weil ich glaube damals, was mich so ein bisschen interessiert hat, war, dass sie so eine Figur war, die so Virgin Mary,
also oder innocent.
So super innocent, ja, war, genau, und auch so Ewan Goodwill Ambassador, weil die halt echt so eine, weißt du, die meisten Schauspieler, irgendwann gibt es ja so einen Skandal und sowas. Das gab es bei ihr nie oder sowas, und deshalb fand ich das gerade interessant, irgendwie mit dem zu arbeiten, so in einer gewissen Weise.
Aber dann wurden irgendwelche Sexbilder von ihr
gemacht. Ja, ja, genau. Es gab so Fake-Leaked Sexbilder und ich habe auch so ein bisschen eben so Skulpturen gemacht, die irgendwie darauf angespielt haben.
Aber das waren eigentlich ja klassische Akte, oder?
Genau,
ja, also sehr fast konservative Bildhauerei.
Würde ich sagen.
Ja.
Und das fand ich aber gerade interessant, dass es so ein bisschen konservative Bildhauerei war, aber so ein bisschen mit Meme-Culture gemischt auf eine gewisse Weise, oder nicht?
Ja, aber du hast das alles erfunden, ne? Die ganzen Posen.
Das war alles erfunden.
Aber die hatte dann zum Beispiel immer die Arme Brüste vor den Brüsten, also so, man sah keine Nippel, also
genau, es war nicht explizit oder so.
Eigentlich so, wie man sich dann, wie Models sich fotografieren lassen, um irgendwie an die Grenze zu gehen, aber nicht zu viel, genau. Trotzdem noch privat zu bleiben.
Genau, so würde ich das sagen. Ja.
Mich hat es immer sehr an klassische Skulptur, fast sozusagen griechische Skulptur erinnert.
Ja, absolut, ja, klar. Nee, absolut, ja.
Und das hat dann aber auch sozusagen in beide Richtungen, wurde erst groß gut positiv besprochen und dann gab es einen Shitstorm.
So ein bisschen, ja.
Ja.
Würde ich schon so sagen, ja.
Und was hältst du von diesem Post-Internet-Begriff, den es ja damals dann irgendwie so gab?
Als ich meine erste so Galerieausstellung gemacht habe, 2014 in Berlin, hat jemand geschrieben, has Post-Internet come of age? Das war so ein Artikel über meine Ausstellung. Das war ein ganz guter Artikel auch. Also ich war froh drüber. Einfach weil es so ein bisschen, weil ich damals versucht hatte, ich weiß nicht, ob Post-Internet ist come of age, aber ich versucht hatte, das so ein bisschen aus dieser Sprache von, wo alles so auch aussehen muss wie Internet-Art oder sowas, sondern man kann ja auch was machen über Internet oder Post-Internet, das nicht aussehen muss wie irgendwie in so Neonfarben oder sowas. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mich interessiert hatte damals. Also wie gesagt, wie in klassischer Bildhauerei, for example, solche zeitgenössischen Themen wie Internet oder was daraus so kommt, zu verarbeiten oder so ein bisschen. Und ich fand schon, dass damals, ich fand das schon interessant, ich damals hatte so ein bisschen das Gefühl, das war das letzte Mal in meinem professionellen Leben, dass ich so das Gefühl habe, dass es wie so ein, in einer gewissen Weise so eine formale Weiterführung von Themen gibt in der Kunst. Ich habe das Gefühl, ich sehe nicht die ganze Welt, aber ich hatte das Gefühl, dass damals das war echt so was Neues, was aufkam, was formal, aber auch inhaltlich irgendwie neu war und neue Sachen verarbeitet hat in einer neuen Weise. Und ich hatte das Gefühl, danach kam eigentlich lange, oder seitdem kam eigentlich außer halt so Identity Politics in der Weise, dass halt mehr Leute plötzlich daran teilnehmen oder dass Leute aus anderen kulturellen Kontexten teilnehmen. Aber so formal und inhaltlich wirklich neue Verarbeitungsweisen oder neue Themen habe ich irgendwie, wüsste ich jetzt nicht, was ich da sagen könnte über die letzten 10 Jahre, was dann neu danach so dazu, aber vielleicht bin das auch nur ich, vielleicht sehe ich es nicht, aber außer, dass man jetzt sagt, okay, jetzt sind gewisse halt sozialkulturelle Hintergründe, die jetzt plötzlich halt auch teilnehmen oder auch Markt, sagen wir mal, Interesse generieren. Aber das ist ja nicht unbedingt eine neue, es kann ja genau gleich aussehen, wie was, was jemand vor 100 Jahren gemacht hat.
Das finde ich aber gerade eigentlich das Interessante an deiner Arbeit. Also, dass du quasi wie die Kunst das ja immer in der zeitgenössischen Praxis macht und schon vor 1000 Jahren gemacht hat. Du beschäftigst dich ja mit der Gegenwart, bringst die aber in eine Form, die ja überdauert. Und eben arbeitest mit Materialien wie Holz, Onyx, Marmor, Bronze, also quasi ganz klassische Bildhauerei-Materialien, die aber sich mit Motiven, weil am Ende, wie wichtig ist es, ich habe ja damals eine Emma Watson-Skulptur gekauft, ich glaube, ich wusste gar nicht, ich wusste, das ist eine Schauspielerin und habe den weiteren Kontext gekannt, aber die einzelne Person ist ja eigentlich eine neuzeitliche Göttin. Oder?
So ein bisschen.
Also sind die ja alle.
Genau.
Weil Orlando Bloom hast du ja dann auch gemacht.
Genau.
Da hat
genau.
sich wahrscheinlich dann überhaupt niemand für interessiert, oder? Also sozusagen in der Sensation, genau. in der Reaktion.
Gar nicht.
Nee, ne? Also die, was auch total interessant ist.
Gar nichts, ja. Nee, überhaupt nicht, ja.
Und wie liefen die kommerziell?
Die Orlando Bloom Skulpturen?
Ja.
Schlechter.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich habe eine tatsächlich schlechter, auf jeden Fall. Das sagt man ja immer. Aber ich muss sagen, ich habe 2018 in so einer Gruppenausstellung bei Eva Presnuber gezeigt, so eine pinke Legolas-Skulptur. Und das ist die einzige Skulptur, die wir da verkauft haben. Und ich habe mir gedacht, wer kauft denn sowas? Und es ist eine gute Freundin von mir jetzt in Oslo, so eine Art und Weise, die das bei sich in einer pinken Wohnung hat, so eine pinke Legolas-Skulptur, so Orlando Bloom, nackt, schon echt, sieht cool aus. Und die ist nicht so, und einen habe ich noch, und so, aber, ja, ne, genau, das hat sich, ne, was du gemeint hast, das ist, glaube ich, schon das, was mich interessiert, so ein bisschen, dass man, ich finde das schon interessant, klassische Kunst, so Kunst zu machen, die klassisch aussieht in einer gewissen Weise, die aber so ein bisschen, vielleicht noch so einen kleinen, ein bisschen Twist hat oder sowas.
Weil eine andere Skulptur, die erwähnenswert ist, ist ein großes Gänseblümchen, an dem ein, auch so eine Art Herkules lehnt, oder?
Ja, genau.
Erzähl mal, wie kam es dazu?
Das ist so eine Skulptur, die ich, die ist super klassisch zum Beispiel in einer gewissen Weise, dass man da tatsächlich so wie eine klassische Bronze hat von so einem griechischen oder römischen oder sowas Krieger, würde ich sagen, oder Männlichkeitsfigur. Ich habe das gemacht für eine Ausstellung in Mexiko in 2023. Und dann, aber diese Figur, die lehnt dann so ein bisschen wie auf so einer, also überlebensgroßen Blume, die Blume ist so groß wie ein Mensch wäre ungefähr. Und dann sind dieser Kriegertyp, dem fehlt so ein Bein und der lehnt sich dann so ein bisschen wie auf diese Blume, also wie das die Blume so, ist ein bisschen schwierig, das in Worte zu fassen, aber dass die Blume so wie das zweite Bein wird oder sowas.
Aha.
Oder dass die Blume ihn so stützt. Das ist so, ich finde das so ein interessantes Spannungsverhältnis zwischen den zwei. Ich finde es ziemlich poetisch, dass die Blume da irgendwie so diese Stärke oder die Haltung oder sowas gibt. Der quasi dieser anderen Figur, die so diese Männlichkeiten stärkt und sowas verkörpert in einer gewissen Weise, aber dass das sich dann, ich finde das irgendwie ein interessantes Verhältnis, ich habe das in meiner Arbeit über die Jahre immer so ein bisschen verhandelt, so diese Männlichkeit oder auch die Softness oder sowas von den Blumen, aber auch irgendwie, wie das ein Spannungsverhältnis mit Stärke oder mit dem, wie gesagt, mit so Masculinity steht oder sowas.
Was skulpturgeschichtlich auch interessant ist, weil man immer, wenn du so eine römische Skulptur siehst, hat die immer irgendwie Flora und Fauna unten, weil du brauchst das, damit die stehen kann.
Genau, ja.
Weil wenn du die Figur quasi als Mensch baust, kannst du sie nicht hinstellen, genau. weil unsere
nicht
Muskeln tragen uns genau, sondern im Stein musst du immer irgendein Palmwedel oder ein
Baumstrunk
oder ein Stück Stein oder irgendwas braucht's immer, damit
die,
und das hast du ja hier auch mit aufgegriffen, oder?
Genau. Auf andere Art halt, ja.
Und wie machst du das dann? Also generierst du das am Computer oder du arbeitest ja nicht so balkenholmäßig mit Hammer und Meißel, oder?
Nee. Die meisten Sachen, also schlussendlich wird alles quasi, die letzte Form ist eigentlich, bevor produziert wird, ist immer der Computer, aber was ich mache, ist, dass ich im Studio, ich mache schon oft so Clay Models oder sowas von gewissen Sachen und dann oft kombiniere ich so Clay Models auch mit so Sachen, die ich zum Beispiel online kaufe. Also ich kaufe zum Beispiel irgendwie einen Teil von einer Skulptur in so online, so Database kaufe ich irgendwie, wenn ich jetzt sagen wir eine Biene will oder sowas, würde ich mir mal anschauen, was es so für Bienen gibt und dann würde ich vielleicht mal eine kaufen. Oder
aber du kaufst dann eine 3D-Biene?
Genau, ja.
Oder kaufst du eine Biene bei Toys R Us oder bei Amazon?
Nee. Das gibt's auch. Also ich scanne halt auch Sachen, gewisse Sachen. Wenn ich mal eine Figur irgendwo sehe, kaufe ich eine Figur. Ich habe so Hummelfiguren, habe ich viele gekauft zum Beispiel.
Hunde?
Hummel, okay. Hummelfiguren habe ich viele gekauft und die so gescannt und dann kombiniere ich das eben zum Beispiel, teilweise eben kombiniere ich das mit einer Clay-Figur oder sowas, oder ich habe auch dann gewisse Sachen mache ich sehr. Ich bin weder Balkenholer, aber ich bin jetzt auch nicht so ein Computerprofi, dass ich jetzt so ein realistisches Modell selber bauen kann. Mhm. Ich bin eigentlich eher so, dass ich Leute habe, die mir helfen, zum Beispiel auch, wenn ich jetzt eine super realistische Emma Watson haben will, das kann ich selber nicht. Da habe ich auch jemanden, der für mich das macht. Dann kombiniere ich das halt so und irgendwie.
Und machst du das noch oder ist das abgeschlossen?
Was denn?
Emma Watson.
Emma Watson mache ich eigentlich nicht mehr.
Nee.
Abgeschlossen, ja.
Und wenn wir jetzt mal hier auf die Ausstellung in dem Böhmenbau eingehen, zum Beispiel, man kommt an und wird begrüßt von einem, was ist das, ein Zicklein, oder?
So ein Zicklein, so eine kleine Ziege,
ja, genau. Ja, und das ist die mit dem...
Mit der Blume, die sie riecht.
Genau, wie kommt das sozusagen zustande? Die ist aus Aluminium, ne?
Die ist aus Aluminium.
Aluminiumguss.
Genau.
Ja. Und wie hast du die?
Also die Blume wird auch zusammen gegossen quasi. Ja. Das ist quasi ein Stück und dann wird die Blume, die mal. Das ist oft so bei den Skulpturen, dass es dann quasi noch von viele Skulpturen werden produziert, kommen zu mir ins Studio und dann mache ich die noch fertig in einer gewissen Weise, eben mit so, zum Beispiel da, wo habe ich die Blume jetzt hier angemalt. Aber sonst ist es quasi, wie bei dem zum Beispiel ist es so, dass wir, das ist tatsächlich einfach, ich habe ein Schaf oder so eine Ziege und eine Blume, und dann wird das quasi einfach so, setze ich das im Computer zusammen, produziere das und quasi mache das dann fertig. Wie gesagt, hier zum Beispiel, das ist eben, die Blume wird dann Hand angemalt.
Und die Ziege kommt aus einer Datenbank oder ist eine echte Ziege?
Nee, die Ziege kommt aus einer Datenbank, aber wir haben die dann quasi noch vereinfacht so ein bisschen. Also, dass man, ich wollte jetzt keine realistische Ziege haben, weil es irgendwie eher so die Idee von einem Schaf oder sowas oder so, die Erinnerung von einem Schaf oder von einer Ziege. Das mache ich auch oft, dass ich einfach zum Beispiel was Realistisches oder sowas habe und dann.
Nimmst du weg?
Nehme ich einfach weg, genau.
Und machst quasi wie eine Ziege aus einer Erinnerung.
Genau, so ein bisschen sowas. Oder aus einer Kindervorstellung oder sowas, wie man sich so eine Ziege, oder wenn ich jetzt eine Ziege zeichnen müsste.
Genau.
Oder sowas,
so ja, ohne die ganzen unangenehmen Details.
Genau, sozusagen. Genau.
Und dann geht's weiter, dann gibt's so eine Figur, wie so einen Steinstapel, wie so ein Onyx-Männchen. Wie kommt das? Weil das sieht ja dann schon so fast zwischen, als hättest du es gefunden, beziehungsweise gehauen.
Ja, genau. Ja, also ich glaube grundsätzlich, würde ich sagen, bin ich immer so ein bisschen interessiert darin, quasi so die ganze Skulpturgeschichte, so doof zu sagen, mit der ganzen Skulpturgeschichte zu arbeiten. Also auch so, was mich immer schon interessiert, ist echt so Prehistoric Art oder so, so Figuren wie so, weiß jetzt nicht, ob Easter Island Figures oder halt so diese ersten, so Venus of
Milo,
genau, sowas. Mhm. Ich finde das super interessant, diese ursprünglichsten Ausdrücke der Menschheit in Skulptur. Ich finde, das hat eine unglaubliche Qualität, irgendwie eine Einfachheit, die, wie gesagt, wo was super realistisch ist zum Beispiel, je nachdem nicht dagegen anstehen kann. Und deshalb versuche ich auch in Ausstellungen oft, oder ich würde sagen, über meine gesamtes Oeuvre, ein großes Wort zu übernehmen, vielleicht damit mit dieser Kombination zu arbeiten, eine super realistische Figur zu haben, die dann kombiniert wird mit was so super einfach ist. Und das zum Beispiel ist jetzt eher, das ist für mich so eine Country Woman oder sowas in einer gewissen Weise, aber es ist auch so wie eine Schneefrau, also so eine ganz einfache Figuration. Wie gesagt, wenn man das jetzt einfach aus einem Stück Holz schnitzen würde, so eine Vorstellung von so einer Schneefrau oder wie so eine Country Woman, so sehe ich das ein bisschen, so ein voll folklorisches Ding almost. Und die hält dann quasi noch so zwei kleine Keramikblumen, die wir im Studio selber machen.
Die sich auch im Raum so verteilen, ne?
Genau, das sind so zwei unterschiedliche Arten. Das ist eine,
die wachsen
ist
so, eine, so aus den
das Fliesen ist so eine Installation raus. Von Keramikblumen, die wir im Studio machen, quasi so alles so individuelle Blumen. Und dann gibt es die Blumen, die Skulptur hat, und auch noch eine zweite Skulptur hat, die auch Das sind dann noch ein bisschen viel kleinere so Keramikblumen. Das eine ist so dieser, eben diese Schneefrau, oder Schneefrau ist, das ist einfach ein Begriff, den ich dafür nehme. Und dann gibt es noch eine andere Figur, die ist sehr so ein Junge. Dem wachsen die Blumen so ein bisschen aus dem Kopf, als wäre das wie so ein...
Und der pflückt aber, ne? Oder? Der
ist eine, es gibt eine Figur, die pflückt, aber es gibt auch eine Figur, die, wo das so ein bisschen aus dem Kopf wächst. Das ist auch so eine Onyx-Figur.
Diese Onyx-Figur ist ja auch wie so eine abstrakte Figur, ne?
Genau.
Ja, und es gibt aber auch eine wirklich fast realistisch kleinen Jungen, der Gänseblümchen pflückt, ne?
Genau.
Und das bist du selber, oder?
Das bin ich, würde ich sagen, bin ich eigentlich selber so ein bisschen. Ich glaube, grundsätzlich habe ich immer so das Gefühl, dass so die männlichen Figuren in meinem Werk so ein bisschen ich selber bin. Das sehe ich oft ein bisschen so, eigentlich muss ich sagen. Es gibt ja auch noch so diese zentrale Skulptur in der Ausstellung, was so eine Granitskulptur ist, die hochschaut. Das für mich ist jetzt wirklich so die Verkörperung in der Ausstellung von mir, in einer gewissen Weise steht auch so im Zentrum. Und bei diesem Jungen, den ich vorher gesagt habe, die kleine Onyx-Skulptur, habe ich auch immer gedacht, das bin ich.
Wo das raus aus dem Kopf wächst.
Aber jetzt habe ich gestern, als ich mich so die Ausstellung angeschaut habe, weil es gibt noch so eine andere Onyx-Figur, die heißt Lucy, ist so meine Tochter mit ihrer Puppe. Und als ich das so in der Ausstellung gesehen habe, diese Lucy und dann ich und diese andere Figur, habe ich gemerkt, dass das vielleicht mein Sohn ist, dieser kleine Junge, dem das so aus dem Kopf wächst. Und fand das dann, habe mich total so in die Skulptur verliebt. Oder vorher fand ich das so ein bisschen, weiß ich nicht, aber jetzt... Weil es hat das so eine andere. Ist manchmal
Familie ist eh ein großes Thema eigentlich auch in deiner Arbeit, oder? Aktuell?
Jetzt aktuell schon, glaube ich, ja. So wie die letzten Jahre. Ja, ich glaube schon, dass sich das ein bisschen was verändert hat in einer gewissen Weise. Also ich oft jetzt auch irgendwie, wie du vorher gesagt hast, ich versuche schon dieses Persönliche wirklich so rein, nicht autobiografisch, aber schon so ein bisschen echt so das in einer Weise interessiert es mich schon auch in diesem Spannungsfeld zu arbeiten von sowas, was so ultra persönlich ist, was tatsächlich meine Tochter ist. Aber dann auch irgendwie mit so Celebrity oder sowas, was so auf dem anderen Ende ist, mit dieser Public Figures oder sowas, so ultra publik ist. Oder
also Projektionsfläche auch.
Genau. Oder so ein bisschen in diesem Spannungsfeld so ein bisschen zu arbeiten. Ich finde das schon interessant.
Mich hat der kleine Junge, der die Blümchen pflückt, so ein bisschen, ich dachte, das ist quasi du, der durch die Skulpturgeschichte geht und hier und da und quasi nicht total Appropriation, aber natürlich sich Sachen, weil das ist, weiß ich nicht, ob das den Leuten, die sich mit Skulptur nicht so gut auskennen, weil ich immer, wenn ich deine Skulpturen sehe, fand ich, dass du ganz stark diese ganzen Themen verhandelt hast. Wie geht man mit einem Sockel um? Braucht eine Skulptur einen Sockel? Braucht sie keinen? Also diese klassischen Themen, die quasi Bildhauer beschäftigen, und Bildhauerei ist ja immer entweder hinzufügen oder wegnehmen. Also das fand ich immer sehr interessant. Und diese, erzähl noch mal was über die Hauptskulptur, wo du sagst, die schaut nach oben. Was ist das?
Das ist so eine ganz einfache Figur, auch so eine ganz einfache Figuration, würde ich sagen, was so wie so ein, die ist aus Granit gemacht. Das ist auch einfach wie so ursprüngliche Figuration, einfach so. Und ich finde es ganz schön, so weil die auch so ein bisschen den Titel der Ausstellung verkörpert, aber auch so ein bisschen einfach so als Geste, dieses Hoch, also der Titel der Ausstellung ist Imagine und die Skulptur, die schaut so hoch, was ich finde, ist so eine ganz einfache, so eine skulpturale Strategie oder sowas, um der Figur irgendwie so eine Hopefulness zu geben oder sowas, aber dass man so ein positives Gefühl, weil man sich so fühlt, der Junge, der hat so, der verkörpert so irgendwie so wie so Imagine, so Vorstellungskraft oder Hoffnung oder das Gute oder eine bright future. Ich habe dieses Jahr eine Ausstellung in LA gemacht und hat jemand über die Ausstellung geschrieben, hat geschrieben, dass ich sowas verkörpere, was total radikal ist heutzutage, dass ich quasi so wie so versuche, so ein bisschen Optimismus zu vermitteln.
Another Day in Paradise hieß die auch schon, ne?
Genau. Und das habe ich schon auch so ein bisschen das Gefühl in einer gewissen Weise, dass man heute eigentlich, vielleicht ist das sogar noch ein bisschen mehr europäisch als amerikanisch oder sowas, dass man einfach down sein muss on the world or on the future. Und wenn man nicht down ist, dann ist man irgendwie, hat man einfach keine Ahnung oder ist doof oder sowas oder hat nichts gelesen oder kann nicht lesen oder sowas. Mhm. Aber wenn man so positiven...
So Hans im Glück, bisschen naiver Blick in die Welt.
Ich glaube, das hilft allen. Ich glaube, das hilft mir und das hilft aber auch allen anderen Leuten, habe ich das Gefühl. Das ist ein bisschen, Hans, das klingt immer so, wie gesagt, alle diese Tropes, die es so gibt, das sind alles ein bisschen doofe Leute. Der Typ, der nur hochschaut und über alles Forrest stolpert Gump. Oder sowas. Aber ich sehe eher so ein, Positive Action oder sowas, anstatt dass man sich irgendwie alles so schlecht denkt. Kopf
runterhängen
oder
lässt, so wie den Denker.
Ja, so ein bisschen, ja, genau. Ja.
Die Antwort auf den Denker.
So ein bisschen, ja. Nee, aber was du gemeint hast vorher mit so Appropriation, ich glaube schon, dass das irgendwie sowas ist, was mich grundsätzlich, also ich glaube, ich habe das irgendwie, ich glaube, dieses ganze Appropriation ist auch so ein bisschen was von meiner Generation oder sowas, dass man, das ist interessant, weil ich habe Ugo und Ninon, habe ich darüber reden hören vor kurzem, dass er meint so, ey, eigentlich sei alles gemacht und heute ist es nur noch so, dass man so ein bisschen zurückschaut und versucht, die besten Sachen so ein bisschen zu kombinieren. Und vielleicht war das immer schon so in der Kunstgeschichte, ne, in einer gewissen Weise.
Ich glaube schon. Ich glaube, das ist eine große Konversation und man muss versuchen, irgendwas Sinnvolles beizutragen und kann aber nicht was Sinnvolles beitragen, wenn man nicht auf das Bezug nimmt, was schon gesagt wurde.
Ja? Genau.
Und wobei ich eben schon sehr interessant finde, dass du ja auch so Innovationselemente hast in deinen Arbeiten, wie diese Lenticular-Bilder. Mhm. Aber bevor wir darüber sprechen, interessiert mich nochmal, wie du die Produktion aus der Hand gibst. Ja? Also das jetzt nicht selber mit Hammer und Meißel quasi machst. Wie schaffst du das, dass so eine Onyx-Figur oder auch so eine, wie schaffst du das, dass die eine Aura haben? Gelingt dir das immer? Klappt das mal besser, mal schlechter? Weil kommt dann auch mal eine Skulptur vom Gießer zurück und du sagst, das ist leider nichts geworden?
Das sind ganz unterschiedliche Prozesse in einer gewissen Weise. Eine Onyx-Skulptur ist was ganz anderes als ein Guss.
Ja,
In einer gewissen Weise. Beim Guss würde ich sagen, weiß man, was kommt.
Ja.
Oft. Manchmal ist dann so, dass man gedacht hat, das Material funktioniert besser, als es tatsächlich funktioniert. Oder man muss noch ein bisschen irgendwie patinieren oder so. Aber normalerweise beim Guss würde ich sagen, ist das Risiko ziemlich klein. Da weiß man, was man kommt und da ist irgendwie schon. Aber bei einer Steinskulptur ist es was ganz anderes, weil man hat ein, bei zum Beispiel bei Onyx oder sowas, da kaufe ich Blocks und da siehst du nicht rein. Da siehst du eigentlich nur einfach außen, wie das aussieht. Und außen würde man jetzt wahrscheinlich nicht mal sehen, dass das Onyx ist. Das sieht aus wie so ein Dreckhaufen.
Genau,
so doof gesagt. Und deshalb weiß man teilweise nicht genau, also man kann das schon so ein bisschen erörtern oder.
Und das lässt du fräsen dann, oder?
Das wird gefräst.
Und dann gestapelt?
Gestapelt, meist nicht gestapelt, sondern tatsächlich
ein Stück.
Ein Stück, genau. Ja. Und dann, je nachdem halt, weiß man nicht, wie die Venen so durchlaufen und so. Deshalb, da gibt es schon, jetzt nicht oft, aber schon öfter Skulpturen, wo ich sagen muss, hat jetzt halt eine Warze im Gesicht, wo es keine Warze sein soll. Doof, also es ist nicht nur doof gesagt, sondern tatsächlich so.
Ja, ja.
Und dann kann man halt dann wenig machen. Das ist wie so Michelangelo, der, warum alle Leute diesen David so gut finden oder so. Das ist ja, weil man weiß, der kommt da nicht zurück. Das war tatsächlich so gemacht. Es ist nicht so, dass er irgendwie dann gemacht hat, oh, let's take one step back.
Ja, genau. Das ist ja das Interessante. Du nimmst weg
mit und was wegnehmen, weg ist, ist dann weg. Da kannst du eigentlich nur noch mehr wegnehmen in einer gewissen Weise. Und das ist, glaube ich, das ist schon ganz anders, der Prozess. Aber ich kenne das schon auch. Also bei Steinskulpturen ist es tatsächlich so, dass gerade bei Onyx-Skulpturen und sowas, manchmal you get really lucky and sometimes you don't. Und das macht dann auch, ist dann immer so ein bisschen strange, wenn zum Beispiel so eine Skulptur auch in einer Auflage ist, weil es quasi dieselbe Form ist. Aber die Skulptur ist überhaupt nicht gleich wie eine andere Skulptur, weil sie sind total unterschiedlich. Einfach wie der Stein vermittelt dem so eine andere
Präsenz.
Gefühl oder sowas. Ja. Ja, von einem Stein zum anderen. Und dann, aber das kenne ich, also es ist schon, deshalb versuche ich die Sachen immer durch mein Studio kommen zu lassen und dann von da zu entscheiden, oder vielleicht macht man dann eine ganz andere Figur. Wenn ich eine Warze habe, aber einen riesengroßen schönen Stein, dann mache ich vielleicht was anderes
draus. Ja, ja. Und wie bist du zu diesen Lenticular-Bildern gekommen? Also das sind, um das zu beschreiben, wie man kennt das so von Kinderpostkarten, dass man links guckt, ist es irgendwie Donald Duck, der rennt und rechts ist er stehen geblieben oder halt so zwei, du kannst quasi zwei Bilder in eins packen und es sind eigentlich zweidimensionale Skulpturen auf eine Art, oder?
Also ich habe das angefangen vor 10 Jahren fast, oder vor 10 Jahren, ja. Und finde es eigentlich ein ziemlich interessantes Medium, weil es irgendwie, ich finde es auch, was ich sagen muss, ich bin da auch stolz drauf, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich so vielleicht einer der, vielleicht der, nicht der Einzige, aber auf dieser vielleicht der Einzige, wenn das so verhandelt, weil sonst ist es schon nicht so, ist nicht so einfach als Künstler, tatsächlich was Neues zu machen.
Das meinte ich mit der Innovation,
genau. Nicht was einfach was Neues zu machen. Das ist tatsächlich so was Neues, was nur ich mache und was ich auch noch richtig gut finde. So, das ist nicht, dass sich alle diese Venn-Diagramms so überlappen, ist nicht so oft. Manchmal gelingt das einem so ein bisschen und ich glaube, bei dem hier war es auch hart erwonnen, weil es quasi hat mich schon echt viele Jahre gedauert, um es so hinzukriegen, wie es jetzt ist. Und wie du sagst, ist eher so wie so eine 2D-Skulptur, wo quasi, also es ist einerseits sind das, wie du gesagt hast, sind das so zwei Bilder, die sich abwechseln, aber jedes Bild selber hat noch so eine quasi virtuelle Tiefe, so ein 3D-Effekt. Also
es gibt wie so einen abstrakten Moment, oder?
Aber es gibt auch in jedem Bild, also jedes Bild hat noch so wie so eine, als jetzt ein bisschen technischer gesprochen, hat so eine Zeitsequenz, wo man quasi in so wie 27 Frames hat jedes Bild, wo das Bild sich von links nach rechts bewegt, also wo man um den Kopf rumschauen kann, bevor es quasi wechselt zum anderen Bild. Das heißt, es gibt der Arbeit noch so eine optische Tiefe in einer gewissen Weise.
Ich hatte so an so Time Warp erinnert,
oder? So ein bisschen,
oder ja. Auch so ein bisschen, wie das früher bei den Polaroids war, dieser Moment, wie es sich entwickelt, nur eben total schnell.
Genau,
also
genau.
Hier bei denen jetzt.
Genau.
Bei deinen.
Das ist wie so eine, genau, ist wie so eine.
ChatGPT simuliert es ja jetzt ja auch. Wenn du, oder Midjourney. Wenn du ein Bild generierst,
wird. Dass es sich so aufbaut.
Genau. Ist es ja so blurry und wird dann, klar, und hier ist es ja in Sekunden schneller und reagiert, je nachdem, wie du halt dich bewegst.
Ja, und ich finde das schon ganz interessant, dass es eigentlich in deinem Kopf quasi sich dann so aufbaut. Oder
ja.
So über diese Zeitsequenz oder von diesem Links- und Rechtslaufen hin.
Und diese Größe macht es halt so besonders, ne? Weil die sind, wie groß sind die? Zweimal?
Also das hier ist nur 1,65 mal 1,25.
Wie groß kannst du damit werden?
Ich habe so die größeren, die ich gemacht habe, sind 2 Meter auf 1,50 oder sowas.
Mhm. Und das ist ein Druck, also das ist ein Objekt.
Das ist ein Objekt,
ja.
Das ist quasi so wie so ein. Ich habe das Problem war damals immer, dass es quasi es gibt schon so Produkte für Werbung und sowas, die angeboten werden, aber nichts hat so die Qualität, die man quasi als Fine Art im finalen Kontext braucht, dass es,
ja,
dass es einfach perfekt ist. Das heißt, ich muss mir das quasi alles von Anfang an neu aufbauen und tatsächlich zu den Lens Fabricators gehen und die Rolle kaufen und quasi alles zusammen
entwickeln.
Machen. Mhm. Und jetzt ist es quasi einfach tatsächlich eigentlich ein Druck, jedes ist unique, ist immer nur eine Arbeit und ist ein Druck, der dann auf Plexiglas aufgezogen wird und dann gibt es die Linse und es sieht, wenn man es so sieht, sieht es ziemlich einfach aus, aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr komplizierter Prozess, weil zuerst müssen die Files digital in diese 3D gemacht. Das ist ein ziemlich langer Prozess. Aber was ich ganz gut finde, ist, dass das alles, was ich jetzt hier so sage oder sowas, das klingt so nach einer neuen mediatechnischen Arbeit. Aber wenn man so vor dieser Arbeit steht, was ich das Gute finde, ist, dass es trotzdem irgendwie elegant und zeitlos wirkt in einer gewissen Weise.
Also so wie Malerei eigentlich, ne?
So ein bisschen.
Ja.
Das ist nicht so, irgendwie wirkt das.
Also es ist ja auch kein Screen.
Also genau.
Es ist ja physisch und nicht
genau,
digital.
Genau, es gibt keine Steckdose.
Genau, es könnte auch quasi uralt sein. Oder
genau.
Und aber erzähl mal, das sind ja zwei, wie korrespondieren diese Motive miteinander?
Hängt ein bisschen von der Arbeit ab. Da gibt es unterschiedliche, gibt's ein bisschen unterschiedliche Verhältnisse. Also es gibt so wie es so ein bisschen angefangen hat, ist so, wie vielleicht zurückzugehen, dieses Emma Watson Celebrity Ding, dass es quasi so eine Kombination war, wo teilweise war es so Emma Watson und dann ich oder sowas auf der linken Seite und rechts. Das sowieso war es, weil mir so im gleichen Bild, das kam aus so einer Ausstellung raus, die ich 2015 in Mexiko gemacht habe, wo ich so Bilder von so Kristen Stewart und mir in so eine Collage gemacht habe, wo es wie so war. Und dann habe ich so einen Strand rumgezeichnet, so als wären wir zusammen da, so wie so fake Ferienerinnerungen oder so wie so fake.
Das sind auch Zeichnungen?
Nee.
Also das war aus der Collage, die du
hast. Ja, genau, so als Idee, als würden wir zusammen Zeit verbringen oder so.
Ja.
So das. Und dann, das war so ich mit jemandem, und dann habe ich gemerkt, dass es mich eigentlich gar nicht braucht, sondern dass es quasi dann im Betrachter selber habe ich das immer so als Fantasie genommen, also in diesen Celebrity Lenticulars, wo dann quasi ist oft eigentlich ein Foto, das ich selber persönlich gemacht habe. Kann auch jetzt mittlerweile ein Familientrip sein oder ich bin irgendwo hin und mache so ein Foto von einer Blume oder von einer Umgebung oder sowas. Und dann kombiniere ich, oder habe ich das immer so kombiniert mit so einem Foto von Kate Moss oder sowas. Das ist so ein bisschen wie, ist das wie so eine Fantasie, die, die so geschrieben wird, so Fanfiction, als würden wir so Zeit verbringen. Aber ich glaube auch so ein bisschen wie zum sozialen Media oder sowas, wo man so, sich so überlegt, dass man auch so ein bisschen das Leben anderer Leute lebt oder sowas in einer gewissen Weise. Das eben auch so diese Fantasie, wo sich das alles so ein bisschen vermischt, sein eigenes Leben und dieses andere Leben.
Oder ein Leben lebt für die Abbildung.
Genau.
Um sozusagen einen Post zu machen.
Genau.
Was man ja viel erlebt, dass Leute jetzt nur irgendwo hinfahren, um...
Nur ein Foto zu machen, genau. Ja. Das meine ich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was es quasi verarbeitet in einer gewissen Weise. Oder so die Hauptgruppe dieser Lenticulus.
Aber tauchen die Motive in der Skulptur auch in den Lenticulas auf? Also die Tiere oder die...
Jetzt zum Beispiel, also ich habe bisher die meisten Lenticulas, die ich gemacht habe, waren tatsächlich eigentlich, meistens war das so quasi Celebrity-Figuren, was auch, ich fand das auch, ich sehe die Arbeit auch so ein bisschen in Line mit so Appropriation Art und Picture Generation und sowas, deshalb fand ich das eigentlich immer ganz interessant, tatsächlich Werke zu nehmen von Fotografen, und dann die quasi neu zu verarbeiten oder sowas. Was jetzt zum Beispiel bei Tierfotografie vielleicht ein bisschen weniger der Fall ist. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine neue Gruppe für was ich in New York mache, wo ich mit Tieren arbeite in einer gewissen Weise. Also zum Beispiel dann die Ausstellung ist in New York, und da gibt es so eine Arbeit mit so einem Squirrel. Das ist so ein Squirrel, das dann kombiniert wird mit einem Foto, das ich in Union Square gemacht habe. Und es gibt dann wie ganz neue... Ich mache das Medium ist super einfach. Es ist immer das Gleiche. Es ist eigentlich immer das gleiche Format. Es gibt eigentlich ein Hauptformat und es ist immer das gleiche Format. Und ich mache das seit 10 Jahren und ich habe schon ein paar von denen gemacht. Und es interessiert mich immer noch, weil man irgendwie wieder... Jetzt zum Beispiel da habe ich eins, das ist so ein Puma. Und dann gibt's dazu so ein Foto von so einem Interior-Ansicht von so einem Barragan-Haus in Mexiko. Mhm. Und es ist so interessant, wie diese zwei zusammen, jetzt plötzlich ist das wie so dieses wilde Tier und dieses Design-Interior, was das so, ich weiß nicht genau, was es bedeutet oder sowas, das interessiert mich daran, dass plötzlich habe ich jetzt angefangen, so versuche ich wieder, ich bin so ein bisschen, irgendwann kommt man so ein bisschen an eine Grenze mit dieses Celebrity oder dies, mit dieser Frau und dem, mit der Blume fand, habe ich so ein bisschen irgendwie so ein, was erreicht, wo ich nicht mehr so viel weitergehen kann.
Ja, ja.
Und ich fand auch, dass diese especially diese Mario Sorrenti Kate Fotografie in der Hinsicht ist so das Beste, was ich gefunden habe. Und damit arbeite ich jetzt nicht mehr. Deshalb habe ich jetzt quasi versuche ich wieder das neu zu erfinden. Und ich habe total Lust auch oder finde es total cool.
Und hast du die beiden Fotos dann selber gemacht? Von dem?
Nee, das habe ich zum Beispiel jetzt da, habe ich jetzt...
iStock-Fotos.
Bei dem zum Beispiel ist tatsächlich so, dass, nee, nicht iStock, die meisten Sachen, die ich benutze, sind tatsächlich aus Büchern gescannt. Ich finde es ganz schön, weil es gibt ein bisschen ein anderes Gefühl, dass ich das zum Beispiel, das Squirrel ist aus einem Schweizer Tierbuch gescannt und das Barragan-Foto ist aus einem Barragan-Buch gemacht, oder wie gesagt, bei den Squirrels.
Das gibt dem Ganzen natürlich dann nochmal so ein Sepia, so eine andere
so ein ganz Haptik, andere Haptik. Man sieht dann teilweise auch tatsächlich so das Grid von dem Siebdruck oder sowas, oder von dem, das CMYK-Grid oder sowas. Es gibt dem Ganzen, weil das iStock-Ding, ich versuche das schon auch irgendwie, es kann jetzt nicht jedes Foto kann Lenticular werden, weil es muss schon irgendwie eine Qualität haben, die so ein bisschen, wie gesagt, aus so einem alten Buch gescannt, finde ich immer interessant, weil es gibt dem Ganzen dann noch mit diesem neuen Medium eine ganz, so ein warmes Gefühl irgendwie.
Na, das Interessante ist, es ist ja so eine Mischung zwischen Swipen und Time Warp.
Genau.
Ja, also
genau.
Weil man so zuletzt vielleicht noch über die Malerei. Wann kam die ins Werk?
Also ich habe quasi immer, ich habe mich, das mich jetzt hier so ein bisschen Bildhauer vorgestellt, was ich auch glaube, was, glaube ich, der Hauptteil meines Werkes ist. Aber ich habe mich eigentlich immer so ein bisschen als, einfach als quasi, als irgendwie Künstler verstanden. Ich habe eigentlich immer schon Arbeiten in jede Richtung gemacht oder sowas so ein bisschen. Das war, jetzt so zurückblickend würde ich sagen schon, dass die Hauptgruppen so Skulptur, Lenticular und jetzt Malerei ist. Aber die Malerei war immer so ein bisschen was da, weil ich mich so tatsächlich angefangen habe, mich stärker mit tatsächlich Malerei zu auseinanderzusetzen, war quasi 2020 durch eine Pandemic. In einer gewissen Weise als Langzeiteffekt von in New York leben oder sowas, weil in New York Painting is like the only game in town so ein bisschen. In Europa habe ich das Gefühl, die Leute sind auf oder interessieren sich mehr für so Mixed Media Sachen oder Skulptur oder Installation. In den USA, gerade in New York, Also das soll es, ich vereinfache jetzt das stark, aber ich würde jetzt sagen, das wird nicht so richtig ernst genommen, gerade auch unter Künstlern oder sowas. Wenn man da nicht ein gutes Bild machen kann, dann bist du halt irgendwie auch Künstler, aber irgendwie weniger halt. So ein bisschen so fühlt es sich manchmal an.
Na, das vor allem seitdem der, sag ich mal, das angezogen hat, oder? Seitdem irgendwie der Markt nicht mehr so stark ist, die Preise alle höher sind, oder? Ich denke, vor 15 Jahren oder 10 Jahren war es noch ein bisschen, experimenteller, ein bisschen...
Glaube ich auch
teilweise. Oder wie lange ist das Loch her jetzt vom Urs beim Gavin? 20 Jahre schon her, ne?
Nee, das ist wahrscheinlich, wann ist denn das? 2000... Wahrscheinlich ist es schon fast 20 Jahre.
Ja, ja gut, nee, dann ist es noch länger her. Wo sozusagen immersive, radikale Skulptur überhaupt in den Galerien vorkam, das gibt's ja eigentlich überhaupt nicht mehr. Oder Jutta Cassones Rutsche bei Zwirner oder weißt du, so crazy physische Sachen gibt's ja eigentlich nicht mehr.
Oder? Aber ich glaube, das Loch war ja auch, also die U-Arbeit, das war ja wahrscheinlich auch... Vielleicht, wenn man jetzt zurückblickt, denkt man sich, es war alles so damals. Aber ich glaube, es war auch radikal, weil nicht alles so war in einer gewissen Weise. Ich glaube, auch schon damals war wahrscheinlich New York Kunstwelt ziemlich kommerzialisiert in einer gewissen Weise. Aber wahrscheinlich weniger als heute. Heute ist schon 90% in Malereiausstellungen, wenn du jetzt in New York Galerien anschauen gehst. Aber ich fand schon, also ein Grund für die Malerei für mich war schon auch, dass, wie du vorher gesagt hast, ich bin jetzt nicht, ich bin nicht mit Michel Angelo und hau einen Stein für 3 Wochen lang. Das interessiert mich irgendwie nicht. Deshalb habe ich aber, fand ich schon interessant, in Malerei so ein Medium zu finden, das ich tatsächlich selber machen kann oder sowas. Viele Sachen, die ich sonst mache, sind so, die werden gemacht oder
aber
sowas.
Aber eigentlich ist doch die Lenticula sind doch eigentlich deine, ist doch eigentlich deine Malerei.
In einer gewissen Weise ja, aber es ist auch was, was nicht, manchmal ist es schon einfach extremely satisfying, morgens ins Studio zu gehen.
Direkt, dieses
und dann
direkte.
Einfach was zu machen und dann abends stehst du vor diesem Ding und denkst dir so, ey, das ist so mein Tagwerk. Das ist schon so was, das kann einem fast, dieses Gefühl kann einem fast nichts anderes geben, dass man einfach auch aus dem, es so, so doof wie es klingt, aus nichts einfach was schafft. So, das ist schon was, was extrem befriedigend ist und auch einfach irgendwie Spaß macht.
Da kommt wieder
macht.
Die Hand rein, die Blume vors Gesicht hält.
Es macht einem irgendwie auch Spaß, ich kann es nicht genau sagen.
Ja, ja, klar, das Schaffen und nicht das jetzt Schaffen und dann in 6 Wochen
das
Ding sehen und sagen, okay, war...
Das ist eher so Logistik oder sowas. Und das andere ist schon irgendwie so, auch nur so 2-3 Stunden so am Nachmittag einfach so ein Ding zu machen.
Und wie lange machst du das schon?
Das mache ich seit, wir sagen seit 2020, habe ich so ein bisschen angefangen.
Und was sind die Themen, also was sind die Motive?
Ist eigentlich ziemlich ähnlich, würde ich sagen. Ich habe jetzt, hängt ein bisschen davon ab, ist auch ein bisschen ein neues Medium. Anfangs habe ich oft einfach quasi das so als Environment für die Skulpturen gemacht. Also eben da waren so Blumenlandschaften eigentlich so ein bisschen so quasi so einfache.
Wie so Backdrops.
Ja, so ein bisschen in einer gewissen Weise. Mich interessiert eigentlich, je simpler, desto besser auch in der Malerei. Ich versuche auch in der Skulptur so sehr einfache Formen zu machen.
Ja.
Und in der Malerei eigentlich auch.
Ja, klassisch,
auch,
ne? Also wieder klare...
Genau.
Was wahrscheinlich viel schwieriger ist, oder? Oder zumindest ist es nicht einfach, die immer so lange zu polieren, bis sie...
In einer gewissen Weise,
Sie müssen ja von allen Seiten dann auch irgendwie simpel daherkommen.
Genau.
Und das machst du aber alles selber?
Die Bilder?
Die Malerei.
Die Malerei mache ich selber. Ich habe jemanden, mit dem ich zusammenarbeite im Studio quasi. Also ich habe einen Assistenten im Studio, mit dem ich zusammenarbeite. Das ist ein bisschen neueres Ding eigentlich. Aber ich mache das alles selber. Ja.
Und du hast du das nochmal vielleicht kurz einen Schlenker zurück nach London zum Royal College. Lernt man eigentlich, wenn man Kunst studiert, diese ganzen Materialthemen?
Wie gesagt, ich habe nicht, ich habe mein Undergraduate gemacht in quasi, hat überhaupt nicht mit Kunst zu tun gehabt. Und ich habe nie sowas gelernt in meinem Leben. Ich habe meinen Master im Royal College, habe ich vielleicht einmal ein Seminar besucht. Und sonst haben, meiner Meinung nach,
Vielleicht
ist es ein bisschen eine kontroverse Position oder sowas. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, Kunst kann man nicht lernen, kann man bestimmt viele Sachen lernen. Aber meine Erfahrung von der Kunsthochschule ist, dass niemand irgendwas macht. Oder die Leute machen eine Arbeit im Jahr und dann reden die für ein Jahr drüber. Und dann machen sie eine andere Arbeit und reden für ein Jahr über. Und dazwischen protestieren sie noch dass der Rektor was schlecht gemacht hat. Das ist meine Kunstschulerfahrung. Ich war da zwei Jahre und ich gehe morgens früh ins Studium, dann arbeite ich den ganzen Tag und dann gehe ich abends nach Hause. Mir ist das total wurscht, wer der Rektor ist. Und mir ist auch eigentlich wurscht, was die anderen Leute über meine Arbeit reden wollen. Ich will einfach, ich mache meine Kunst und dann mache ich weiter.
Schritt und Tritt zurück,
genau, drauf, genau. Und ich habe deshalb, ich habe da weder was gelernt, noch ich hatte einfach das Gefühl,
auch nicht Materialkunde sozusagen?
Gar nichts. Das Einzige, was ich habe da so ein bisschen die Workshops benutzt, um meine ersten Emma Watson-Skulpturen zu machen. Mhm. Aber ich glaube schon, wenn man ab 18 oder sowas Kunst studieren geht, dann deshalb habe ich habe das dann irgendwie über andere Künstler wissen, total viele über solche
Netzwerk Fragen, natürlich, oder?
Für mein in Royal College so ein bisschen Netzwerk, ja, genau, so ein bisschen, ich glaube, wenn man ganz auf sich selber gestellt ist, ist es auch schwierig. Deshalb, das hilft einem schon, so ein bisschen eine Peer Group zu haben oder sowas, denke ich. Aber wie gesagt, Kunststudium, Peer Group für mich, ich muss echt sagen, auch wenn man sich jetzt das so denkt, so aus dem Trichter, wenn man sich jetzt so einen Trichter vorstellt, wo jeder 18-Jährige fängt mal an, Kunst zu studieren und dann wird es immer wie schmäler, wie viele Leute es tatsächlich seriöser machen, würde ich sagen, dass ein Master am Royal College eigentlich schon ein ziemlich schmaler Trichter ist. Da muss man erstmal nach London ziehen, kostet viel, muss schon auch noch reinkommen, das ist ein Master und sowas. Und dann muss ich aber trotzdem sagen, wie wenig Kunst die Leute, oder wie ich will gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, aber einfach wie unseriös oder wie wenig Kunst die Leute tatsächlich dann machen, war für mich total überraschend. Wie gesagt, dass die Leute einfach machen einfach nichts, sie reden einfach den ganzen Tag über irgendwas. Und das habe ich schon das Gefühl, dass das
Netzwerk... Na gut, aber am Ende, glaube ich, ist es auch nicht so einfach, was zu machen. Ich glaube, das macht dann auch den Unterschied zwischen... weil ich glaube ja, dass man überhaupt nur gute Kunst machen kann, indem man ganz viel davon macht.
Bin ich hundertprozentig deiner Meinung.
Also man muss ganz viel angucken und ganz viel machen, weil nur durchs Machen wird man einfach, glaube ich, immer besser und erkennt, nachdem man es gemacht hat, wie es geworden ist.
Genau, das habe ich auch.
Nur drüber nachzudenken, wie es sein kann. Deshalb bin ich ja kein Künstler geworden. Ich wollte ja auch Künstler werden und hatte dann immer so Ideen, die ich aber nicht überzeugend genug fand, sie dann zu machen.
Ja.
Zum Beispiel,
nee, das verstehe ich, ja.
Meine beste Idee, glaube ich, war ein Flight Case für ein Schlagzeug. Weißt du, kennst du diese Flight Cases für
den Flieger,
für Gitarren und so weiter? Und ich dachte sozusagen, ein unrealistisches, weil ein riesen Schlagzeug, wenn du das in ein Flight Case packst, kommst du ja nicht mehr durch die Tür.
Aber was war das Problem? Du hattest keine Lust, das zu bauen?
Ich wollte dann, das ist ja dann auch interessant, man muss sich ja dann überwinden, Geld in die Hand zu nehmen, irgendwas zu realisieren. Ich habe es nicht dringend genug machen wollen, habe, glaube ich, auch ein bisschen Schiss gehabt davor, wie das wahrgenommen wird, wenn ich jetzt als Sohn meines Vaters Kunst mache. Aber ich glaube, wenn ich es wirklich dringend genug hätte machen wollen müssen, ich meine, die Leute haben mich auch für bekloppt erklärt, dass ich so stark sehbehindert eine Galerie aufgemacht habe, aber wenn ich es dringend genug gemacht hätte haben wollen, hätte ich es auch gemacht. Also das ist ja das Interessante. Wenn die wirklich was zu tun gehabt hätten, dann hätten sie es auch gemacht und nicht nur drüber geredet.
Nee, genau, hundertprozentig. Ja.
Also,
hundertprozentig,
und das liegt dann, glaube ich, weniger an den Strukturen als an den Menschen selber.
Nee, absolut. Das ist keine Kritik der Struktur, überhaupt nicht. Genau, überhaupt nicht. Nee, ich fand es einfach nur überraschend. Ich fand es einfach nur so überraschend, dass es irgendwie... aber meiner Meinung nach ist es genau dasselbe. Die besten Künstler, die ich kenne, die haben einfach Lust, Kunst zu machen. Die machen einfach Kunst so.
Genau, ja, und die können gar nicht anders.
Genau, die machen das einfach so.
Was natürlich auch das Tragische ist, ne? Weil wenn man damit dann keinen Erfolg hat, macht man es natürlich irgendwie trotzdem. Und das kann natürlich dann irgendwann auch zu Frustration führen. Sag mal, zuletzt jetzt nochmal, es erscheint ein großes Buch, weil das finde ich interessant, eine Art Monographie, das heißt Sculpture, Sculpture. Richtig?
Oder Yves Scherer Sculpture.
Oder Yves Scherer Sculpture, nicht doppelt, okay.
Nee.
Und das ist, aber das heißt, man kann noch Lenticula und Painting und so weiter erwarten?
Im Buch?
Nee, jetzt in Folge, weil du dich jetzt gar nicht so sehr als Bildhauer definieren würdest.
Genau, ich habe schon unterschiedliche Bücher gemacht in der Vergangenheit, so ein bisschen Übersichtsbücher und so das und das. Ich habe ein Tatami-Buch gemacht, das ist so eine abgeschlossene Serie.
Was ist Tatami?
Das sind so Wandarbeiten. Tatami ist dieses japanische Bed Flooring Ding, diese Strohmatten.
Aha.
Das ist so eine große Serie, die ich habe, die so ein Plexiglas, so Wandarbeiten, so ein bisschen Art and Povera kind of thing. Da habe ich ein Buch gemacht, was so 10 Jahre von dieser Serie abbildet. Und einfach nur, weil ich die Serie so ein bisschen abschließen wollte, habe ich da ein Buch gemacht. Und jetzt habe ich gedacht, irgendwie was mir so gefehlt hat, war echt so ein Skulpturenbuch, weil ich schon Skulptur irgendwie so als mein Haupt Werk bisher sehe, ja, und wollte da sagen, kriegen wir mal ein Buch abgebildet haben.
Auch 10 Years of Sculpture sozusagen.
Mehr oder weniger auch 10 Years of Sculpture. Und jetzt denke ich, würde ich, glaube ich, eben gerade. Das Problem ist, Lenticulus hätte ich schon gemacht, wenn das irgendwie gut zu machen wäre. Das Problem ist, dass tatsächlich man das nicht so richtig abbilden kann. Dass es abgebildet einfach irgendwie doof aussieht, weil es tatsächlich was ist, was man im Raum erfahren muss. Ein bisschen schwierig, daraus ein Buch zu machen, aber ich arbeite daran schon seit Jahren eigentlich. Deshalb
klar, weil du kannst natürlich, es geht eigentlich auch um das Gefühl, das man hat, wenn man es anschaut. Ne?
Genau. Und das ist schwierig, dass man kann halt. Es gibt viele. Ich habe
schon Pistoletto-Kataloge sind jetzt auch nicht so spannend. Ne?
Genau. Ich habe viele. Ja, aber noch spannender irgendwie, weil das hat schon irgendwie funktioniert auch auf dem Bild.
Ja, weil jeder weiß, wie ein Spiegel irgendwie funktioniert.
Genau, ja, aus und der das eigenen funktioniert schon auch auf dem Bild irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja. Aber nee, das ist schwierig. Grundsätzlich ist das eine schwierige Arbeit, weil es gerade heute, weil das auf einem PDF oder in so einer Internetansicht funktioniert, das überhaupt nicht, so ein Artikel. Da muss man tatsächlich einfach dastehen. Ich habe gestern
Ich finde, auf so Instagram kriegt man schon so ein bisschen mit. So
ein Gefühl, ja. Aber ich habe gestern einen Anruf gekriegt von jemandem, wo ich einen Ausschau mache in New York, und die war gerade wir machen so eine Afterparty bei einem Freund von mir zu Hause. Und die war da und der hat eine Arbeit von mir, so einer, gemeint, wow, ich habe das immer nur auf Bildern gesehen, der total anders aus in real life, die mich gestern angerufen hat. Ich habe auch, das ist bei dem schon sowas, wo sonst kann man auf dem Bild schon ziemlich gut verstehen. Da, wie gesagt, da einen Katalog zu machen, ist ein bisschen boring, ist wie so. Aber arbeite ich auch daran, und dann würde ich auch gerne ein Buch machen. Ich wollte einfach mal so die einzelnen Serien, weil so, ich habe das Gefühl, ich habe so viele Sachen, unterschiedliche Sachen gemacht über die letzten Jahre, dass ich einfach mal, vielleicht auch für mich, einfach das mal so ein bisschen in Sparten machen will, und dann kann ich von da aus dann weitersehen und sowas, genau.
Super, danke dir sehr und Glückwunsch zu der Ausstellung. Und ja, ich bin gespannt, wie du das umsetzen wirst mit dem nächsten Malerei 10 Years of Painting. Das ist natürlich noch ein paar Jahre hin.
Exakt. Herzlichen Dank.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.